Was es immer gegeben hat, waren Sondergottesdienste, waren besondere Zusammenkünfte, in denen sich die Menschen, die hier nach Niedersachsen ins Bistum Hildesheim gekommen sind, ihrer eigenen kirchlichen Sozialisation bewusst geworden sind, in der sie die sozusagen vergegenwärtigt haben. Das sind die Schlesiertreffen, das sind die großen Treffen eben von Heimatvertriebenen, wo man Gottesdienst feiert, wo man volkskirchliches Leben lebt und wo man eben natürlich auch schlichtweg die Traditionen der Heimat lebt. Das ist etwas, was es natürlich auch gab. Aber der Alltag ist eben das Gemeinsame von, in Anführungsstrichen, einheimischen Katholiken und eben dazukommenden Katholiken.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ost-, Mittel- und Südosteuropa. Dieses Interview ist Teil der Berichterstattung über die ICTOS-Jahrestagung 2024. Mit Dr. Thomas Schaaf-Wrede spreche ich über Hildesheim als Diaspora-Bistum, eine katholische Diözese in einem evangelisch geprägten Gebiet, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg viele katholische Geflüchtete und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten ankamen. Wir sprechen darüber, wie die katholische Minderheit in Norddeutschland nach 1945 wuchs, wie das Zweite Vatikanische Konzil das kirchliche Leben der heterogenen katholischen Gemeinden in Hildesheim veränderte und vor welchen Herausforderungen das Bistum heute steht. In diesem Zuge wird auch das Thema der sexualisierten Gewalt an Minderjährigen im Umfeld der katholischen Kirche sowie die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Bistum Hildesheim behandelt. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Darunter auch das Gespräch über alternative Gottesdienstorte im Bistum Hildesheim oder über den Notkirchenarchitekten Martin Schilling. Herr Dr. Schaaf-Wrede stellt sich zu Beginn der Folge noch einmal kurz vor und erläutert seinen Bezug zum Bistum Hildesheim. Dann steigen wir inhaltlich ein. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Februar 2026.
Mein Name ist Thomas Schaaf-Wrede und ich bin Direktor des Bistumsarchivs Hildesheim. Ich bin jetzt inzwischen seit über 30 Jahren im Bistum Hildesheim. Ich habe Theologie und Geschichte studiert, dann eine archivfachliche Ausbildung gemacht und habe, weil ich mich von Anfang an in meinem Studium schon sehr für die Geschichte des Bistums Hildesheim interessiert habe, mir gedacht, das wäre eigentlich ein ganz guter Bereich, in dem ich arbeiten könnte. Und es hat sich damals so glücklich gefügt, dass ich hierher gekommen bin nach Hildesheim und jetzt eben, wie gesagt, seit über 30 Jahren hier vor Ort bin. Das Bistumsarchiv, glaube ich, in dieser Zeit recht weit entwickelt habe. Wir sind ein auf der einen Seite kleines Archiv, natürlich auf der anderen Seite auch ein großes Archiv, weil die Diözese Hildesheim eine flächenmäßig sehr weit ausgedehnte Diözese ist. Und wir haben bei uns im Haus, im Bistumsarchiv, eine sehr interessante Überlieferung. Wir sind in der gar nicht mal so häufigen Situation, dass wir keine nennenswerten Verluste durch den Zweiten Weltkrieg haben. Sprich, wir haben die zentrale Überlieferung des Hildesheimer Domhofs, Bischof, Domkapitel, Generalvikar und so weiter, Generalvikariat und so weiter, aus der Zeit von vor 1945. Und wir haben in den 20er-Jahren die meisten pfarrlichen Überlieferungen unserer Diözese auch nach Hildesheim geholt, hier zentralisiert und erschlossen, sodass man bei uns im Haus, wenn man sich auf die Spurensuche nach der Geschichte der katholischen Kirche in der Diaspora machen möchte, in der norddeutschen Diaspora machen möchte, eigentlich bei uns sehr leicht und sehr gut fündig werden kann, weil wir eben einfach beide Stränge der Überlieferung haben. Auf der einen Seite die grundsätzliche Organisationsfrage, die Leitungsfrage. Das ist das, was eben über diese Domhofüberlieferung abgebildet wird. Und auf der anderen Seite haben wir eben über die Pfarrarchive die Möglichkeit zu schauen, wie ist kirchliches Leben in der Diözese Hildesheim primär im 19. und 20. Jahrhundert eben gewesen. Ein kirchliches Leben, das sich ja doch ein klein wenig unterscheidet von vielen kirchlichen, christlichen Realitäten, wie wir sie in anderen Regionen haben, weil Diaspora ist anders als meinetwegen eine katholisch dominierte Region, tiefstes Bayern meinetwegen, was ich natürlich nicht böse meine.
In unserem letzten Gespräch hatten wir ja auch das Bistum Hildesheim als Thema, aber da ging es um alternative Gottesdienstorte und wir waren ab dem 19. Jahrhundert unterwegs. Dieses Mal sind wir näher am Heute. Wir schauen uns die Nachkriegszeit an und auch da eher so die 1960er bis 1990er. Und Sie haben gerade schon das Thema Diaspora angesprochen. Warum wurde gerade Hildesheim zu einem Diaspora-Bistum?
Die Diözese Hildesheim ist eigentlich seit der Reformation ein Diaspora-Bistum, wenn man das so sagen darf, weil eben Hildesheim und das umliegende Stift Hildesheim, die Keimzelle, die Kernzelle dieser Diözese, umgeben ist von in der Reformation protestantisch gewordenen, evangelisch-lutherisch gewordenen Gebieten. Und von daher ziehen wir diese Diaspora-Situation, diese Minderheitensituation eben seit dem 16. Jahrhundert mit durch. Im 19. Jahrhundert gab es dann verschiedene Aufbrüche, Stichwort Migration, Stichwort Industrialisierung, wodurch eben Katholikinnen und Katholiken auch in diesen sehr stark protestantisch geprägten Raum gekommen sind. Gleichwohl ist es eben immer eine sehr erhebliche Minderheitenkonfessionalität gewesen. Also die Diözese Hildesheim, 30.000 Quadratkilometer ungefähr groß, von der Nordsee bis Hannover-Schmünden, von Bückeburg bis Helmstedt, flächenmäßig riesengroß. Aber eben eine Diözese, die im 19. Jahrhundert 60.000 Mitglieder gehabt hat. Im ausgehenden 19. Jahrhundert ist es dann natürlich schon mehr gewesen, dann waren es 86.000, 90.000 Katholikinnen und Katholiken, die hier gelebt haben. Und das zog sich auch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und wenn man dann auf die Zeit von vor 1945 schaut, also wenn wir im Nachgang, im weiteren Verlauf dann eben hier auf die jüngere Zeit schauen wollen, die letzte einigermaßen verlässliche Zählung der Konfessionsstruktur in Deutschland, im Deutschen Reich, ist 1937-38 gewesen. Da lebten im Bistum Hildesheim 265.000 Katholikinnen und Katholiken. Das waren so rund 10% der Gesamtbevölkerung. Und was die Verteilung dieser Katholikinnen und Katholiken angab, im Stift Hildesheim, also in der Stadt Hildesheim und der näheren Umgebung, waren rund 60% der hier lebenden Einwohnerinnen und Einwohner katholisch. Unter Eichsfeld rund 80%. Und wenn wir weit nach Norden gehen, meinetwegen in Richtung Stade, Buxtehude, also an die Elbe heran, liegen wir bei einer Katholikenzahl von, naja, so ungefähr 2-3%. Das ist natürlich eine sehr erhebliche und auch eine sehr differente Diaspora-Situation, wenn ich das mal so sagen darf. Und mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der großen Tragödie von Flucht und Vertreibung, hat die Zahl der Katholikinnen und Katholiken hier bei uns erheblich zugenommen. Rund 400.000 Menschen katholischen Glaubens sind nach 1945 eben in den Bereich des Bistums Hildesheim gekommen, sodass wir 1950 rund 675.000 Katholikinnen und Katholiken hier gezählt haben. Das ist ein enormer Anstieg, eine enorme Herausforderung, wie sich eben katholisches Leben weiterentwickeln kann, und ist eine Aufgabe, die man hier im Bistum nach dem Zweiten Weltkrieg auch sehr entschieden und sehr entschlossen angegangen ist. Was man vielleicht auch an der Stelle noch dazu sagen kann, mit den vielen Flüchtlingen und Vertriebenen, die gekommen sind, sind natürlich auch etliche Priester gekommen. Also von daher, es sind nicht nur Menschen gekommen, die in irgendeiner Weise kirchlich, ich sage jetzt mal, betreut werden wollten oder mussten, sondern es sind auch Menschen gekommen, die genau diese Aufgabe schon in ihrer alten Heimat wahrgenommen haben und dann hier eben weiter wahrgenommen haben. Wir hatten so um 1950 Pi mal Daumen in etwa rund 200 Diözesanpriester, und in etwa die gleiche Zahl von Priestern ist aus den vormals deutschen Ostgebieten eben hier auch hergekommen. Also das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, wenn man sich diese Zahl anschaut. Man schaut meistens nur auf den Zuwachs der Katholiken, 265.000, 675.000, und lässt dabei außen vor, dass das, ich sage es in Anführungsstrichen, dass das Personal eben natürlich auch erheblich zugenommen hat, sodass die Relationen Katholik, Katholikin, Priester gar nicht mal so exorbitant sich verändert hat. Was damit auch verbunden war mit dieser Veränderung, natürlich der Aufbau neuer Strukturen, ist klar. wenn man das klassische Bild nimmt oder die klassische Struktur nimmt, die Kirchengemeinden, egal ob das nun Pfarrei oder Kuratie oder Vikarie, das sind ja nur verschiedene Facetten einer Grundorganisation. Wenn man sich das anschaut, vor dem Zweiten Weltkrieg 179 in Richtung 1950, 55, 331. Also da ist dann auch schon ein durchaus erheblicher Zuwachs natürlich zu vermerken, zu festzustellen. Und was dann inhaltlich noch mit dazu zusammenhängt, vielleicht kann ich da etwas einflechten, was Konrad Algermissen, Leiter des Hildesheimer Seelsorgeteams, auf der Hildesheimer Diözesansynode 1948 gesagt hat. Ich mache eine kleine Zwischenbemerkung. Auf Diözesansynoden werden ja immer wieder wichtige Marken gesetzt. Es wird reflektiert, wo kommen wir her, wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Also Synoden sind ein wichtiges Phänomen und wenn wir gerade in der jetzigen Zeit so intensiv mit dem synodalen Weg unterwegs sind, es ist manchmal gar nicht verkehrt, auch ein bisschen auf die Diözesansynoden zu schauen, die es in den 1920er, 30er, 40er, 50er Jahren gegeben hat, kulminiert dann in der jüngeren Kirchengeschichte ja nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, diesem weltkirchlichen Konzil, der Großversammlung der Bischöfe, dann in der gemeinsamen Würzburger Synode von 1972 bis 1975. Also nochmal jetzt zu diesem Konrad Algermissen, der so die Diaspora-Situation so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, nach meinem Dafürhalten. Der hat einmal gesagt, eben auf dieser Synode als 48 in Judastadt, die einst im Wesentlichen nach Regionen getrennten Konfessionen sind durcheinander geschoben. Der Schutz, den die katholische Einheit mit ihrer uralten Tradition und ihren örtlichen Bindungen gab, ist zerstört. Aber was im Großen gesehen weit schlimmer ist, die Heimatvertriebenen, die aus alter katholischer Gebundenheit kamen, sind weithin in Gebiete geworfen, in denen die katholische Tradition seit der Reformationszeit zugrunde gegangen ist, in denen Priester und Gotteshäuser fehlen, in denen die oft weithin verstreut Wohnenden erst zu neuen kirchlichen Gemeinschaften zusammengeschlossen werden mussten und müssen. Ich glaube, das charakterisiert so die Aufgabe, die eben in den 50er Jahren dann entschlossen angegangen wurde für die Verantwortlichen in der Kirche von Hildesheim und insbesondere natürlich auch eben für die Menschen in der Kirche von Hildesheim. Und das Ziel, das dabei verbunden war, das ist auch nochmal etwas, was mit dieser Diözesansynode im Kontext steht. Es gab für die Flüchtlinge und Vertriebenen schon relativ früh eine eigene Seelsorgestruktur, sogenannte Diözesan-Flüchtlingsseelsorger, die sich eben um die Heimatvertriebenen, die Flüchtlinge kümmern sollten und die so ein Bindeglied zwischen alt und neu natürlich dabei sein wollten, hier im Bistum Hildesheim. Ist in besonderer Weise relevant gewesen, ein Flüchtlingsseelsorger namens Josef Engelbert. Dieser Engelbert hat gesagt, auch auf der Synode, die Seelsorge an den Heimatvertriebenen muss gesehen werden als Seelsorge an vollgültigen Gliedern der Gemeinde, die mit den Einheimischen gleichberechtigt und gleich verpflichtet sind. Die wichtigste Aufgabe des Seelsorgers wird es sein, eine gnadenvolle und gläubige Begegnung zwischen Einheimischen und Ostvertriebenen herbeizuführen. Also er sagt, es geht nicht, wir haben keine Zweiklassengesellschaft innerhalb der katholischen Kirche, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe und es geht darum, gemeinsam jetzt eben weiter Kirche zu sein, gemeinsam weiter Kirche auf dem Weg zu sein. Und das ist, glaube ich, eigentlich eine ganz positive Wahrnehmung und eine positive Zielsetzung. Und was man vielleicht auch in dem Kontext nochmal sagen kann, ich habe jetzt eben davon gesprochen, dass eben sich die Zahl der Kirchengemeinden veränderte. Das klingt natürlich immer, und das ist auch richtig, klingt natürlich immer nach Strukturwerdung, nach Bau, nach Verfestigung von kirchlichem Leben. In der Diaspora ist es wichtig gewesen und ist es weiterhin wichtig, dass man sich mit den konfessionellen Realitäten auseinandersetzt, dass man sie annimmt, dass man nicht gegen angeht, das andere, sondern dass man sagt, okay, das ist unsere Situation. Und zu unserer Situation hier im Norden, im Bistum Hildesheim, gehörte es, dass in den 1950er Jahren eine Vielzahl evangelischer Kirchen, evangelischer Gotteshäuser für katholischen Gottesdienst genutzt worden ist. Also ökumenische Gastfreundschaft, gemeinsames, gemeinschaftliches Christentum, evangelischer Gottesdienst gefolgt von einem katholischen Gottesdienst oder katholischer Gottesdienst gefolgt von einem evangelischen Gottesdienst. Das sind wichtige Erfahrungen, die die Menschen damals gemacht haben in den 1950er Jahren, Ende der 1950er Jahre. so im Blick auf das beginnende Wirtschaftswunder, kann man vielleicht auch sagen, wo die finanziellen Möglichkeiten ja dann doch auch größer geworden sind, ist das dann ausgelaufen, auch noch aus anderen Gründen, die wir nicht weiter vertiefen müssen. Aber dieses ökumenische Miteinander, diese ökumenische Selbstverständlichkeit gehört eben auch zur Diaspora dazu, dass man gemeinsam miteinander Christ ist. Und das ist natürlich auch in vielfacher Weise etwas, woran wir heute wieder andocken in der gegenwärtigen Situation, wo die Unterschiede, die Grenzen zwischen katholisch und evangelisch doch auch relativ durchlässig geworden sind und ich glaube immer durchlässiger werden. Letztlich geht es nicht darum, ob man katholisch oder evangelisch ist, sondern letztlich geht es darum, dass man aus der christlichen Überzeugung bezogen auf die Heilige Schrift und den Weg, den unsere Kirche durch die Jahrhunderte gegangen ist, lebt und das in den Alltag hineinbringt. Also das ist Diaspora, das ist Ökumene und Ökumene ist immer Diaspora und Diaspora ist immer Ökumene.
Das heißt also, man hat schon versucht, dann auch aus diesen Geflüchteten und Vertriebenen auch eine große Gemeinde oder mehrere durchmischte Gemeinden zu bilden. Es war jetzt nicht so, dass dann die sudetendeutschen Priester mit den sudetendeutschen Katholiken Messe gefeiert haben und dann die Schlesier daneben und dann die Königsberger noch danach, sondern das war schon, also war das jetzt von selber passiert, dass sie sich sozusagen vermischt haben oder war das aktive Politik, dass das zusammengeführt wurde im neuen Bistum Hildesheim?
Das Ineinanderweben von, ich sage jetzt mal, einheimischen Katholikinnen und Katholiken und dazukommenden Katholikinnen und Katholiken gab sich schlichtweg aus der Lebens- und Arbeitssituation, weil man ja schlicht und einfach dahin gegangen ist, man könnte auch sagen, gegangen wurde teilweise, wo man eben die Möglichkeit hatte zu leben und zu arbeiten. Und wenn das eben ein evangelisch dominierter Bereich war, dann ging man eben dahin und man suchte dann eben natürlich den Anschluss an die katholische Gemeinde, die es da schon gab. Wenn es ein Bereich war, in dem es noch gar kein katholisches Leben gab, okay, dann ist das vielleicht eine sehr stark schlesisch oder sudetendeutsch, bei uns eher schlesisch dominierte Kirchengemeinde geworden, sagen wir es mal so. Was es immer gegeben hat, waren Sondergottesdienste, waren besondere Zusammenkünfte, in denen sich die Menschen, die hier nach Niedersachsen ins Bistum Hildesheim gekommen sind, ihrer eigenen kirchlichen Sozialisation bewusst geworden sind, in der sie die sozusagen vergegenwärtigt haben. Das sind die Schlesiertreffen, das sind die großen Treffen eben von Heimatvertriebenen, wo man Gottesdienst feiert, wo man volkskirchliches Leben lebt und wo man eben natürlich auch schlichtweg die Traditionen der Heimat lebt. Das ist etwas, was es natürlich auch gab. Aber der Alltag ist eben das Gemeinsame von, in Anführungsstrichen, einheimischen Katholiken und eben dazukommenden Katholiken. Also die Kirche der Diaspora, die Kirche im Bistum Hildesheim in den 1950er Jahren war eine doch durchweg offene Kirche, was nicht heißt, dass es nicht irgendwie Knies gegeben hat zwischen den einen und den anderen, das ist völlig klar. Aber es war eine Kirche, die offen war, die vielfältig war, die bunt war, weil natürlich alle ihre jeweiligen Traditionen mitbrachten, das jeweilige Gesangbuch, die jeweilige individuelle oder lokal oder diözesan verortete Heiligenverehrung, Frömmigkeit und so weiter. Und das musste sich alles dann irgendwo natürlich zusammenfinden und musste sich zusammen weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht ganz unwichtig ist für die Diaspora und für das Miteinander von neu hinzukommenden und in Anführungsstrichen alteingesessenen Katholiken.
Ein Thema, das in anderen Gesprächen immer wieder aufkam, also das Thema vertriebenen Gemeinden und deren Neubeginn war, ist immer auch der Kirchenneubau. Das muss ja dann damals in Hildesheim auch ein Thema gewesen sein, wenn so viele neue Menschen kamen. Die mussten ja auch dann irgendwo ihren Gottesdienst feiern können.
Der Kirchenbau ist in den 1950er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bei uns im Bistum erheblich gewesen. Schon unter Bischof Josef Godehard Machens 1934 bis 1956 und dann in besonderer Weise unter seinem Nachfolger Heinrich Maria Jansen 1957 bis 1982 ist eine unglaublich hohe Zahl an Kirchen neu errichtet worden. Sowohl an Kirchen, das musste man, glaube ich, an der Stelle auch immer dazu sagen, als auch an dazugehörigen Begegnungsorten. Weil da, wo eine Kirche gebaut wird, wurde in den 50er, 60er, 70er Jahren gleichsam automatisch auch ein Gemeindezentrum gebaut. Weil wir reden auf der einen Seite über Kirche und wenn wir das Wort Kirche in den Mund nehmen, dann denken wir an Gottesdienst, an Liturgie, an Beichte, all diese Sachen. Dazu gehört aber natürlich eben immer auch das kirchliche Leben, das gemeindliche Leben. Und dafür braucht es natürlich nochmal einen anderen Raum. Das ist eben das sogenannte Gemeindezentrum, was auch immer mit dazu gebaut worden ist, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich gewesen ist. Weil Kirche mehr ist als, das ist auch ein bisschen schwierig jetzt auszudrücken natürlich, Kirche ist immer mehr als den Vollzug des Gottesdienstes, die Teilnahme am Gottesdienst, die Teilnahme an den Sakramenten. Es gehört immer auch dazu, die Vergegenwärtigung, das Gemeinsame, das sich begegnen mit den anderen Gemeindemitgliedern. Und natürlich dann das Ausstrahlen, das Tragen, das Leben aus dem Glauben im Alltag. Also Kirchenbau, ja, sehr viel. Gleichzeitig auch die Nutzung eben evangelischer Kirchen in den 1950er Jahren. Das ist etwas, was bei uns in der Diözese diese 2-3 Jahrzehnte massiv ausgezeichnet hat. Und vielleicht auch noch ein Satz, auch deswegen natürlich stattfinden musste, weil die Zahl der Katholiken und der Katholikinnen in den 50er, 60er Jahren immer weiter zugenommen hat. Wenn es 1960 685.000 Katholiken gewesen sind, sind es 1980 762.844 gewesen. Also nochmal ein Anspruch. Es geht also immer weiter nach oben. Und wenn das der Fall ist, ist es klar, dass man keine Untermietersituation, wenn ich das so sagen darf, wirklich auf lange Sicht tragen oder gehen konnte, sondern dass man eben eigene Räumlichkeiten brauchte. Kirche plus Gemeindezentrum plus Pfarrhaus, das ist die Trias eigentlich, die in dieser Zeit errichtet worden ist.
Gerade diese Zeit des Wirtschaftswunders, also die späten 50er folgende Jahre, das war ja auch eine Zeit, wo die Architektur ein bisschen experimentierfreudig und modern wurde. Das heißt, viele der Kirchen in ihrem Bistum sehen auch jetzt nicht unbedingt aus, wie man sich so die traditionelle Kirche mit spitzem Türmchen vorstellt.
Die Kirchen, die im Bistum Hildesheim gebaut wurden, mussten mehrere Kriterien erfüllen. Das eine Kriterium war, sie dürften nicht allzu viel kosten, weil es musste viel gebaut werden und Geld war trotz allem oder gerade deswegen, je nach Blickwinkel, natürlich knapp. Das ist das eine. Das zweite, sie mussten schnell gebaut werden, so schnell wie irgend möglich, weil wenn eben Bedarf festgestellt war und Baugenehmigungsverfahren durchgelaufen waren, sollte das Ganze dann doch auch möglichst rasch realisiert werden. Der Anspruch an die architektonische Gestaltung und auch an die Ausgestaltung, das Künstlerische, das Innenmoment, ist immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was für das Bistum Hildesheim wie für verschiedene andere Diözesen, die eine erhebliche Veränderung oder eine erhebliche Zunahme ihrer Mitgliederzahl in diesen Jahren erlebt haben, auch typisch war, ist der Umstand, dass man relativ viele Fertigteilkirchen produziert hat und umgesetzt hat. Es gab verschiedene Typen dafür und das führt dann eben dazu, dass sich relativ viele Kirchen bei uns in der Diözese doch sehr ähnlich sehen. Und man manchmal, wenn man nicht genau hinschaut, gar nicht weiß, ist das nun da oder ist das dort? Wobei auch da natürlich unsere neuzeitliche Überheblichkeit immer so ein bisschen eingehegt wird. Wir haben auch 3 Kirchen aus dem 19. Jahrhundert. Wenn man nicht genau hinschaut, sehen die auch genauso aus. Also das hat es immer gegeben, will ich damit sagen, dass man gute, praktikable Entwürfe nicht nur an einem Ort realisiert hat, sondern auch woanders. In den 60er, 70er Jahren eben in besonderer Weise durch diese Fertigteilkirchen, die einfach eben auch schneller realisiert werden konnten. Im 19. Jahrhundert war das eben ein bisschen anders gewesen. Was man vielleicht auch noch sagen kann zu diesem Thema Fertigteilkirchen und schnelles Bauen und so weiter. Die Pastorallinie ist natürlich dabei gewesen. Die Kirche, das Gemeindezentrum, sollte möglichst nah bei den Menschen sein, die in irgendeiner Weise vielleicht eine Beziehung zu ihnen aufbauen sollen. Also Kirche nah bei den Menschen, kurze Wege. Ein Pastoralkonzept, das wir bei uns im Bistum allerdings auch schon in den 1920ern dezidiert entwickelt und dann auch versucht haben zu leben, umzusetzen. Das ist das eine. Das zweite, was dazu gesagt werden kann, ist, dass man bei diesen Fertigteilkirchen eigentlich eine Art von Provisorium im Kopf hatte. Also die meisten Kirchen, die gebaut worden sind in diesen Jahren, hatten ein immanentes Verfallsdatum. Wenn man die Unterlagen, die Urkunden, die Brief, teilweise auch die Grundsteine, also die grundlegenden Dokumente zu den verschiedenen Kirchbauten sich anschaut, findet man immer wieder den Hinweis, dass sie gebaut worden sind für eine Zeit von 30 Jahren. Das heißt, Kirche hat oder man hat damals der Hildesheimer Bistumsleitung irgendwie gedacht, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht geht es ja nicht immer so weiter, dass wir immer mehr brauchen, immer mehr bauen müssen. Vielleicht kommt eine Zeit, in der eher der Rückbau angesagt ist. Womit ich eigentlich natürlich dann jetzt auch in der Gegenwart bin, weil Kirche jetzt ja, egal ob evangelisch oder katholisch, egal ob in der Diaspora oder in katholischen Kernregionen, wenn man den Begriff so verwenden darf, geht es ja eben faktisch doch um eine Reduzierung, weil eben die Zahl derer, die das Angebot von Kirche, die Bindung zur Kirche, doch massiv zurückgegangen ist und zurückgeht. Also die Fertigteilkirchen, Haltbarkeit 30 Jahre, faktisch ist allerdings das nicht eingehalten worden. Die meisten davon haben weit, weit mehr Jahre auf dem Buckel.
Als Kontrast zu diesen Fertigbauteilkirchen kann man dann ja auch die Rekonstruktion des Doms in Hildesheim sehen, der ja auch im Vergleich zu den allgemeinen Zerstörungen, die in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs angerichtet wurden, ja schon dann doch sehr stark getroffen und zerstört wurde und ja nahezu fast neu errichtet wurde. Da ist man, denke ich, dann nicht mit Fertigbauteilen rangegangen.
Nee, der Hildesheimer Dom hat keine Fertigbauteile erfahren. Also der Hildesheimer Dom ist im März 1945 eigentlich vollständig zerstört worden. Es ist ein Flügel stehen geblieben. Und es war nach 1945/46 so ein bisschen die Grundüberlegung der Alliierten, der Besatzungsmächte, ob das eine gute Idee sei, den Dom an der Stelle wieder zu errichten. Das hatte politische Gründe, aber man hat dann doch sehr schnell gesehen, das sollte durchaus gemacht werden. Es gab dann einen langen Prozess des Suchens und Findens, wie dieser Dom wieder errichtet werden sollte. Man hat es dann faktisch eigentlich, wenn ich das so sagen darf, in einer eher historistischen Art und Weise getan. Und zwischen 1950 und 1960 ist dann der Hildesheimer Mariendom wieder aufgebaut worden, auf den Grundpfeilern mittelalterlicher Überlieferung und auch in der Struktur eben mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Überlieferung. Eine zehnjährige Bauzeit. Den Dom gut wieder aufzubauen, ist natürlich auch eine wichtige und ich glaube auch eine gute und eine wichtige und gute Entscheidung gewesen, weil man braucht natürlich Zentren. Kirche braucht immer irgendwie und irgendwo zentrale Punkte. Also es geht nicht nur dezentral, sondern man braucht auch bestimmte Orte, die eine besondere Bedeutung haben. Und das hat natürlich die Kathedralkirche, das hat die Bischofskirche, das hat die Kirche des Domkapitels, gar keine Frage. Von dort geht vieles aus. Und deswegen muss diese Kirche natürlich auch in einer besonderen Weise wieder aufgebaut werden. 1960 war ein Schaltjahr letztlich in der Hildesheimer Diözesangeschichte, eben durch die Domweihe, 27. März 1960. Dann dadurch, dass nach dieser Domweihe eine Vielzahl von Wallfahrten aus allen Bereichen, allen Teilen des Bistums zum Dom durchgeführt wurde. Wallfahrten, bei denen auch noch einmal die alteingesessenen Hildesheimer Diözesanen und die heimatvertriebenen Katholikinnen und Katholiken zusammen sich auf den Weg gemacht haben, nach Hildesheim gepilgert sind, hier Gottesdienst gefeiert, hier wieder noch andere Gemeinden, andere Katholikinnen und Katholiken kennengelernt haben und dann eben wieder entsprechend nach Hause gefahren sind. Also dieses Jahr 1960 war so ein Öffnungsjahr für die Kirche von Hildesheim, dem relativ rasch dann ein zweites Öffnungsjahr gefolgt ist. 1962 hat hier in Hildesheim der Deutsche Katholikentag stattgefunden unter dem Motto Glauben, Danken, Dienen und unter der Überschrift der Katholikentag an der Zonengrenze, also nochmal die weitere Diaspora in irgendeiner Weise mit in den Blick nehmen. Ein Katholikentag, der sehr viel geöffnet hat innerhalb unserer Kirche, der sehr gut nach vorne schauend auf die konfessionellen Realitäten, die es eben damals auch schon gab. Es gab katholische und evangelische Christinnen und Christen und man musste sich in irgendeiner Weise miteinander berappeln. Also in Hannover stand natürlich die Ökumene an einem bestimmten Punkt auch im Katholikentag im Mittelpunkt. Es gab Begegnungen zwischen dem Leiter des Einheitssekretariats des Vatikans, Kardinal Beer, und dem hannoverschen Landesbischof Lilie. Hannover als die Zentrale des Protestantismus in Deutschland. Die beiden haben intensiv miteinander gesprochen und wie bei so vielen Gegebenheiten ist eben auch so dieses Gespräch, dieses sich persönliche Begegnen ein großer Türöffner gewesen im Blick auf weitere ökumenische Öffnungen, auf das weitere ökumenische Miteinander. Keineswegs nur bei uns, sondern zumindest in Deutschland insgesamt. Also dieser Katholikentag 1962 hat eine große Bedeutung gehabt und ist auch nochmal so eine Art von Motor für die Katholikinnen und Katholiken bei uns gewesen, in der Kirche zu sein und auch ein Faktor, wo man gemerkt hat, wir gehören zusammen. Ich glaube, dass für Kirche, für Gemeinde, für Miteinander auf dem Weg sein in der Nachfolge Christi wichtig ist, dass man merkt, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern dass man in Gemeinschaft unterwegs ist. Und zur Gemeinschaft gehört eben auch, dass man erfährt, es sind nicht nur diejenigen, die am Sonntag links und rechts und vor und hinter mir in der Bank sitzen, sondern es sind noch viel mehr Menschen. Also dieses Erlebnis von großer Gemeinschaft ist mit Sicherheit sehr wichtig und ist eben für das Bistum Hildesheim im Jahr 1962 geradezu greifbar gewesen. Und dass dann daran anschließt, das Zweite Vatikanische Konzil, dieses große Aggiornamento der katholischen Weltkirche, dieses Öffnen, Türen und Fenster auf und frischen Wind hereinlassen, das ist dann natürlich eine ganz wunderbare Fügung, weil dort eben weiter intensiv nachgedacht wurde, wie kann Kirche gelingen, mit vielen sehr überlegten Dokumenten, die eben die Struktur des kirchlichen Seins, die Grundelemente des christlichen Glaubens nicht nur benannt hat, sondern auch Wege aufgezeigt hat, wie selbiges umzusetzen ist. Also das waren wichtige Momente. Und ich lege noch einen dazu, nach dem Zweiten Vatikanum, und das ist ähnlich wie die Synode 1948, von der ich vorhin schon so ein klein wenig gesprochen habe. 1968, 69 hat es bei uns wieder eine Diözesansynode gegeben, die versucht hat, die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums zu übersetzen in unsere Ortskirche. Also das Zweite Vatikanum hat ja eben dieses Modell von Kirche gedreht, indem es ihm gesagt hat, die Basis von Kirche ist keineswegs, also wir haben dieses Dreiecksmodell, ne? Also der Papst an der Spitze und die Gläubigen unten als der Boden, aber das Vatikanische Konzil dreht das Bild. Bisher war das Dreieck mit der Spitze nach unten. Das Zweite Vatikanische Konzil dreht dieses Bild dahingehend, dass die Basis die Gemeinschaft aller Getauften ist. Also alle Christinnen und Christen, alle Katholikinnen und Katholiken. Und dann entwickelt sich das kirchliche Sein eben in bestimmter gestufter Folge. Das ist völlig klar. Aber diese Hildesheimer Diözesansynode 1968 hat eben die Übersetzung der Vatikanischen Beschlüsse versucht und auch in mannigfacher Weise erreicht, hat festgestellt, dass man Kirche in der Welt ist, nicht gegen die Welt, sondern in der Welt und dass man eben das Christsein wirklich nicht auf den Sonntagsgottesdienst, auf den Empfang von Sakramenten reduzieren darf, sondern dass man versuchen muss, aus diesem Glauben heraus zu leben und Welt mitzugestalten. Das ist auch die politische und gesellschaftliche und diakonische / karitative Verantwortung von Christen in der Welt, da den Nächsten zu sehen, könnte man jetzt natürlich dann nochmal ganz, ganz simpel sagen. Und das ist eben über die Synode 68, 69 gelungen. Eine Synode, auf der natürlich auch wieder das Ökumenische eine erhebliche Rolle gespielt hat, indem man sich nochmal dieses gemeinsamen Glaubens versichert hat und in der man noch einmal auch darauf hingewiesen hat und festgestellt hat, dass man versuchen muss, gemeinsam Christ zu sein. Letztlich zwei Farben, die sich nur in der Nuancierung unterscheiden.
Sie haben ja jetzt sehr positiv über das Zweite Vatikanum gesprochen, aus der heutigen Sicht. Wurde das denn damals in dieser Diaspora-Situation, wo sich alle noch irgendwie am Finden waren, auch so positiv aufgenommen, dass sich jetzt die Strukturen alle ändern?
Ich glaube schon, dass das Zweite Vatikanum und auch diese Hildesheimer Diözesansynode viele Menschen in den 60er Jahren erreicht hat, weil es eine große Suchbewegung gewesen ist. Also wenn man auf die gesellschaftliche Situation schaut, es hat sich viel verändert in den 60er Jahren. Also die Welt wird anders. Das kann man an ganz vielen Beispielen festmachen. Das ist ganz lapidar und ganz simpel. Das ist so etwas wie der Fernseher, der Einzug hält in die Wohnzimmer, das Farbfernsehen, die erste Mondlandung. Die Studentenunruhen, die Situation, dass sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland kommen in erheblicher Zahl und. Also der Muff aus 1000 Jahren unter den Talaren, also die Studentenrevolte und. Es ist eine Zeit, in der unglaublich viel aufbricht, in der sich unglaublich viel verändert und der es eben auch viele Menschen gegeben hat, christlicher Verortung, kirchlicher Verortung, die sich eben auch gefragt haben, so, und was machen wir jetzt eigentlich? Verändern wir uns nicht? große Veränderung, schlichtweg natürlich die Veränderung des Gottesdienstes, die Neuausrichtung des Altares. Der sogenannte Volksaltar, der Priester, der die Eucharistie feiert, nicht mehr mit dem Rücken zum Volk hingewendet zu Gott, so ist es ja im vorherigen gewesen, sondern jetzt eben zum Volk hin, ist eine wichtige Veränderung. Damit dann auch einhergehend überhaupt die Veränderung des Gottesdienstes, der Wegfall des Lateinischen in den Gebeten des Gottesdienstes, bis auf einige Gottesdienste, also auf gut Deutsch die Verstehensfähigkeit, die sich da massiv verändert und eben auch das Mitfeiern des Gottesdienstes der Gläubigen an dem, was der Priester in der Eucharistiefeier in besonderer Weise natürlich kulminiert. Also rückt ganz, ganz viel zusammen. Und das, was theologisch auf dem Vatikanum gedacht worden ist, wurde auch durch die Hildesheimer Teilnehmer des Konzils, Weihbischof Heinrich Bachowiak und Bischof Heinrich Maria Jansen, ins Volk hineingebracht. Das Konzil hat ja nicht durchgängig getagt von 1962 bis 1965, sondern das sind verschiedene Phasen gewesen, Einheiten, Arbeitseinheiten gewesen, zu denen man in Rom zusammengekommen ist. Und zwischen diesen Sitzungsperioden sind die beiden regelmäßig in der Diözese unterwegs gewesen und haben von dem erzählt, was man in Rom gerade überlegt, wie man Glauben neu definieren kann, wie man ihn neu in Worte fassen kann, verstehbar machen kann, wie man ihn übersetzen kann, eben ins 20. Jahrhundert. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Moment gewesen und wurde von vielen auch sehr, sehr gut angenommen. Und setzt sich dann eben fort in dieser Hildesheimer Diözesansynode, auf der dann überraschenderweise und glücklicherweise auf einmal nicht mehr nur Kleriker vertreten waren, sondern auf der auch Laien vertreten waren. Der Hildesheimer Synode 68-69 waren Männer und Frauen als stimmberechtigte Teilnehmer dabei. Das war ein Novum oder ist ein Novum in der Kirchengeschichte. Nicht in der Diözesangeschichte nur, sondern wirklich in der Kirchengeschichte. Bischof Jansen musste für diese Möglichkeit, dass Frauen und Männer als voll stimmberechtigte Mitglieder an der Synode teilnehmen, einen Weg mit Rom finden. Es gab einen umfangreichen Briefwechsel, wo dargelegt wird, wieso, weshalb, warum das eben so sein sollte, bezieht sich immer auf das Konzil, darauf, dass wir eben alle getauft sind und dass wir vollgültige Mitglieder dieser Kirche sind. Und daraus wird dann abgeleitet, wenn das so ist, dann kann es nicht sein, dass auf einer Synode nur die Kleriker darüber befinden, wie sich die Kirche vor Ort, die Ortskirche ausrichten muss, sondern da müssen die anderen auch dabei sein. Das ist modern. Inzwischen stutzen wir nicht mehr darüber, wenn wir uns den synodalen Weg anschauen, haben wir uns daran gewöhnt, selbstverständlich daran gewöhnt, dass da keineswegs nur Bischöfe und Priester vertreten sind, sondern auch Laien, also nicht geweihte Frauen und Männer. Aber 1968, 69 war das ein Novum. Das macht die Synode, glaube ich, sehr wichtig. Ist übrigens dann auch noch ein Türöffner gewesen für die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 1972 bis 75. Wo man dann auf diese Hildesheimer Erfahrung zurückgreifen konnte, sodass da dann das gesamte Prozedere eigentlich schon ja normal war. 3-4 Jahre später. Aber angefangen im Kleinen, in einer kleinen Diaspora-Diözese.
Sie haben jetzt mehrmals Heinrich Maria Jansen als Bischof erwähnt und die 60er, 70er, 80er, das ist in den letzten Jahren immer wieder offenbar geworden, war auch leider eine Zeit, in der aus der katholischen Kirche hinaus sexueller Missbrauch an Minderjährigen geschah. Und auch das ist ein Thema, das in Hildesheim relevant war und auch inzwischen ja Teil von Untersuchungen ist. Und da bin ich auch sehr gespannt, was Sie uns dazu eben in dieser Diaspora-Gemeinde schildern können.
Ja, das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche, sexualisierte Gewalt und sonstige Gewalt ist natürlich allgegenwärtig. Seit 2010, seit dem Bekanntwerden des Missbrauchs im Canisius-Kolleg in Berlin, treibt das die katholische Kirche in Deutschland insgesamt in unglaublich intensiver Weise um. Und um das auch gleich zu sagen, das ist auch gut und richtig so, dass es uns in der Kirche, uns als Kirche so umtreibt. Bistum Hildesheim ist die Situation, glaube ich, nochmal in besonderer Weise schwierig, weil Bischof Heinrich Maria Jansen eben nicht nur in die Reihe der Bischöfe seiner Zeit gehört, die nach Bekanntwerden von Missbrauch durch einen Priester oder durch einen sonstigen Mitarbeiter der Kirche in irgendeiner Weise gesagt haben, okay, wir versetzen dich mal von A nach B und du tust das jetzt aber auch nicht mehr. Sondern Heinrich Maria Jansen ist, das haben Studien ergeben, intensive Untersuchungen, die bei uns in der Diözese durchgeführt worden sind, ist eben auch selber Missbrauchstäter. Ja. Und vor dem Hintergrund ändert sich natürlich auch die Sprache und das Denken über Bischof Heinrich Maria Jansen in unglaublicher Weise. Es ist so ähnlich wie das, was ich eben zum Vatikanum gesagt habe, wo diese Pyramide von der Spitze auf die umgedreht worden ist und eben jetzt mit der großen Breitenfläche auf dem Boden steht. Heinrich Maria Jansen, wenn wir bisher bis 2015, da sind die Sachen aufgeploppt, wenn wir bis dahin von Heinrich Maria Jansen gesprochen haben, war er immer die unbestrittene Lichtgestalt des Bistums Hildesheim. Derjenige, der rund 300 Kirchen hat bauen lassen, der Kindergärten gebaut hat, der dafür gesorgt hat, dass Kindergärten entstehen, der Gemeindezentren auf den Weg gebracht hat, der die Ökumene geöffnet hat, der nah bei den Menschen war und so weiter und so weiter. Diese Rede, dieses Sprechen von Heinrich Maria Jansen ist so nicht mehr möglich. Es muss dazu gesagt werden, und ich bin der Meinung, es muss am Anfang dazu gesagt werden, wenn man über Heinrich Maria Jansen spricht, es muss dazu gesagt werden, welch furchtbare Rolle, welch furchtbares Tun mit ihm verbunden ist, mit seiner Person im Zusammenhang mit Missbrauch. Auf der einen Seite eben das Allerfurchtbarste, was es überhaupt gibt, eben individueller, persönlicher, eigener Missbrauch, der glaubhaft überprüft und nachgewiesen ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch seine Politik, was ich eben schon kurz angesprochen habe, des Versetzens von Priestern, die Missbrauch betrieben haben, statt sie aus dem Dienst zu entfernen und ihnen jeglichen weiteren Kontakt mit Kindern und Jugendlichen zu verbieten, zu verunmöglichen im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben in der Diözese Hildesheim zwei Studien bereits abgeschlossen zum Thema Missbrauch beziehungsweise in besonderer Weise auch zu Bischof Heinrich Maria Jansen. Im Moment ist eine dritte Studie am Laufen. Sie ist jetzt ein knappes Jahr im Sich-Bewegen, im Laufen, diese Studie. Und im Frühjahr 2027 sollen die Ergebnisse vorgelegt werden. Die dritte Studie, die wird auch noch einmal auf die Zeit und das Tun von Heinrich Maria Jansen schauen. Die vorherige Wissen teilen, der Bericht ist im Internet einsehbar. Wissen teilen hat Heinrich Maria Jansen sehr große Aufmerksamkeit gewidmet, weil insbesondere seine Amtszeit eben angeschaut worden ist. Und so ein bisschen natürlich auch der Frage ist, wenn wir einen Bischof haben, der selbst als Missbrauchstäter überführt worden ist, hat das in irgendeiner Weise dazu geführt, dass die Zahl der missbrauchenden Priester in der Diözese nochmal exorbitant höher ist als in anderen Diözesen. Das ist nicht der Fall. Also die Quote, in Anführungsstrichen, es ist immer ein ganz furchtbares Reden, wenn man diese Thematik hat. Die Quote ist gleich zu dem, was wir in den anderen Bistümern haben. Aber wie gesagt, das Sprechen über Heinrich Maria Jansen ist sehr, sehr schwer und der Umgang damit ist auch sehr, sehr schwer.
Vielleicht auch damit zusammenhängend, das ist auch schwierig zu sagen, ist das, was Sie im Laufe des Gesprächs auch schon angedeutet haben, die katholische Kirche und auch die evangelische hat immer weniger Mitglieder und immer weniger aktive Mitglieder. Sie haben ja schon erwähnt, dass die Fertigteilkirchen auch eigentlich nur auf 30 Jahre angelegt waren und jetzt sind wir im Heute angelangt. Wie sieht denn die immer noch ehemalige Diaspora-Gemeinde Hildesheim heute aus?
Ja, auch die Kirche von Hildesheim ist keine Kirche, die wächst, zahlenmäßig wächst. Die Zahl der Mitglieder des Bistums Hildesheim geht kontinuierlich zurück. Das ist so, so wie überall. Es ist aber keine Kirche, die in irgendeiner Weise den Kopf in den Sand steckt, sondern Kirche, das Bistum, die Menschen in den Gemeinden und auch die Bistumsleitung sagen, okay, dann packen wir es eben an. Man muss auf andere Art Kirche sein. Man muss auf andere Art und Weise versuchen, auf diesem Weg, auf dieser Spur in der Nachfolge Jesu Christi zu bleiben. Das ist das Wichtige. Problematik ist dabei, dass man viele Sachen aufgeben muss. Nicht zuletzt, vielleicht sogar zuvörderst, viele Gebäude, weil man sie einfach nicht mehr unterhalten kann, beziehungsweise weil man sie nicht mehr braucht. Eine Kirche, in der meinetwegen alle 2 oder 3 Wochen Gottesdienst gefeiert wird und die ansonsten leer steht. Ich glaube, da kann man durchaus ein Fragezeichen machen, ob das ein sinnvolles Invest ist. Natürlich ist es immer gut, wenn man einen Ort hat, an dem man beten kann. Kirchen sind auch im Normalfall offen. aber das kann ich auch woanders, um es mal so auszudrücken. Also es gibt erhebliche Reduktionen bezüglich der Gebäudesituation des Bistums Hildesheim, ist völlig klar. Und ansonsten muss vieles andere auch ausprobiert werden, wie man Kirche bleiben kann. Dazu gehört auch, dass man wieder lernen muss, auch ohne Priester Gottesdienst feiern zu können. Die Zahl der Geistlichen nimmt rapide ab in ganz Deutschland, wenn man sich die Statistik, die die Deutsche Bischofskonferenz ja nun jedes Jahr vorlegt, wenn man sich die anschaut, ist das eine sehr, sehr eindeutige Falllinie, die man da nachzeichnen kann. Die gilt für unsere Diözese in derselben Weise wie für die meisten anderen. Das heißt aber dann, dass man eben auch sehen muss, was können die Gläubigen sie wieder selbst mehr übernehmen. Und dann sind wir beim Zweiten Vatikanischen Konzil, bei dieser Gemeinschaft der Getauften, beim Auftrag an uns alle. Und aus dem kleinen Wörtchen wieder, das ich eben gebraucht habe, können Sie, glaube ich, schon erkennen, dass ich meine, dass es da durchaus Andockmöglichkeiten gibt. Uns vielfach verlassen eben in Kirche darauf, geistlich, liturgisch, sakramental, pastoral betreut zu werden. Das funktioniert aber nicht mehr. Wir müssen das selber tun. Wir müssen selber aktiv werden als Christinnen und Christen in dieser römisch-katholischen Kirche. Gerade auch in der Diözese Hildesheim. Und das tun wir hier, glaube ich, auch in ganz guter Weise. Und nochmal wieder, wenn ich in die 60er Jahre zurückdenke, also die Zeit, in der ich groß geworden bin und in der ich als Messdiener unterwegs gewesen bin, Frühgottesdienst um 7.30 Uhr am Werktag vor der Schule und so weiter, kann mich gut erinnern, dass ich da teilweise kräftig darüber geschmunzelt habe, dass vor diesem 7.30 Uhr Gottesdienst oder auch 6.30 Uhr im Sommer, dass da schon etliche Frauen in der Kirche gesessen haben und gemeinsam den Rosenkranz gebetet haben. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, was für ein Unsinn. Ist ja schon toll, dass die zum Gottesdienst kommen, ne? Und dann beten sie noch vorher. Und ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es in den 60er Jahren, 70er Jahren eine, wie soll ich sagen, eine Kultur des gemeinsamen Betens gegeben hat, die wir jetzt im Moment kaum haben, die wir wiederfinden müssen. Also wir müssen lernen, an bestimmten Orten, es müssen keine Kirchen sein, wir haben bei uns in der Diözese dafür auch den Begriff Segensorte ganz bewusst, weil es kann auch ganz woanders sein. Es kann ein Kindergarten sein, kann ein Altenheim sein, kann auch irgendwo draußen unter der Kanalbrücke sein, wo man sich trifft und einfach gemeinsam Gott anschaut, sagen wir es mal so. Also wir müssen lernen, dass dass es andere Formen gibt, wie man Gottesdienst begehen kann. Gemeinsam beten, dazu brauche ich keinen Priester. Dazu brauche ich auch nicht unbedingt die Eucharistie, die natürlich toll ist und wichtig ist, gar keine Frage. Aber ich glaube, da können wir viel lernen, wenn wir wieder zurückschauen. Also gewisse Ritualisierungen sind gar nicht mal so verkehrt und sie helfen einem, klarzukommen, wenn sich bestimmte andere Dinge verändern. Also wir sind in einem massiven Umbruch. Bei uns heißt das Zukunftsräume. Das ist das große Projekt, das hier bei uns gefahren wird, jetzt seit etlichen Jahren schon. Zukunftsräume, weil es eben darauf hindeutet, dass wir die kleine Einheit von Pfarrei, Fusionen haben wir auch gehabt, nach 2003, 2004 sind 4, 5 Pfarreien im Schnitt zusammengelegt worden zu einer neuen, größeren Pfarrei. Aber das reicht eben auch nicht aus. Zukunftsraum heißt, dass man noch weiter, noch größer denkt. Und ich glaube, da sind zwei Begriffe drin in diesem Wortpaar, die das einfach gut ist. Das eine ist, es braucht einen bestimmten Raum, es braucht eine Verortung. Und das andere ist Zukunft. Und Zukunft heißt, dass ich mich vom Gestern und vom Heute lösen muss, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass ich nur dann Zukunft finden kann und gut finden kann, wenn ich sowohl das Heute verstehe und im Blick habe und da meine beiden Beine auf dem Boden habe und das Gestern kenne. Weil ansonsten kriege ich das nicht hin. Ich brauche die Verortung in der Entwicklung, im Herkommen. Ansonsten klappt das nicht. Musik.